Willkommen zu einer neuen Folge Metal Minds The Pit Unplugged, dem Metal.de Podcast. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch wie gewohnt durch diesen Pit. Und heute habe ich Winter zu Gast, eine junge Band aus dem Bereich Metalcore. Und Winter sind ganz kurz davor, ihr zweites Album zu veröffentlichen. Calypso steht in den Startlöchern und wir wollen uns heute über den Weg zur zweiten Platte unterhalten und über alles, was dazugehört. Jakob und Matze, schön, dass ihr da seid.
Ja, hi, dankeschön.
Hallo, ja, wir freuen uns.
Erstmal, bevor wir jetzt hier einen Deep Dive machen, wie geht es euch heute?
Ich starte mal. Also ich würde sagen, mir geht es ganz gut. Ich bin gut in die Woche gestartet, hatte ein bisschen volles Wochenende, aber ansonsten war trotzdem ein schönes Wochenende. Das heißt, ich bin ganz guter Dinge, dass die Woche auch kommen kann.
Ja, mir geht's ähnlich, glaube ich. Wir haben gerade viel zu tun, weil unser Album ja kommt, wo wir gleich noch drauf eingehen. Aber ja, da sind wir quasi jeden Tag mit beschäftigt. Von daher sehe ich Jakob auch jeden Tag sozusagen. Umso schöner, dass wir uns heute auch sehen, Jakob.
Ihr habt euch aber auch Ende letzten Jahres ganz oft gesehen. Da wart ihr gemeinsam mit den Imi Bulls auf Tour. Und erzählt doch mal, wie war das für euch, mit solchen Urgesteinen, sage ich jetzt mal, auf Tour zu sein?
Also ich würde sagen, das war eins, wenn nicht das Highlight des letzten Jahres. Also wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Wir haben in Locations gespielt, so groß, wie wir sie noch nie vorher gespielt haben. Das war für uns erstmal total krass, solche großen Bühnen spielen zu dürfen. Und natürlich aber auch mit Imi Bulls unterwegs zu sein, auch mit Ignite unterwegs zu sein. Die waren die Supportband, die nach uns gespielt hat. Zwei, weiß nicht, Legendenbands, mit die wir begleiten durften. Und vorher hatten wir, glaube ich, auch so ein bisschen Schiss, dass wir dachten, boah, okay, vielleicht lassen die auch einen so gar nicht an sich ran und man weiß es ja immer nicht und man denkt so, okay, die sind schon so lange im Geschäft, so vielleicht können wir da gar nicht so richtig mithalten, aber wir wurden super aufgenommen, wir hatten eine richtig gute Zeit mit denen und sind super dankbar für alles, was wir erleben konnten.
Es ist natürlich eine enorme Ehre, mit solchen, als aufstrebende Band, mit solchen alten Hasen unterwegs zu sein, aber ich glaube, neben der Ehre ist es auch sehr viel Arbeit oder viel, was man da reinsteckt. Und es ist vielleicht jetzt so ein bisschen hochgestochen gestellt, aber das hat euch doch sicherlich auch vor Herausforderungen gestellt, oder?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, so eine Tour als Vorband mitspielen bringt immer so ein paar Herausforderungen mit sich, weil es halt einfach nicht primär um die eigene Band geht, sondern es ist halt im Endeffekt, es ist eine Veranstaltungsreihe von einer anderen Band und da muss man sich an gewisse Dinge schon anpassen. Ich sag mal, das war bei dieser Tour jetzt nie so, dass ich sage, boah, das war jetzt irgendwie unangenehm oder irgendjemand war doof zu uns. Aber trotzdem muss man sich so ein bisschen darauf einlassen. Ich sag mal, wir spielen dann und dann ist unsere größte Prio, sobald wir gespielt haben, dass halt in 0, nix alles von der Bühne runter ist, damit wir ja niemand anderem irgendwie auf den Keks gehen, zum Beispiel. Das heißt, es bringt so ein paar Herausforderungen schon mit sich, aber im Großen und Ganzen überwiegt, glaube ich, das Gefühl, dass wir super froh sind, dass wir dabei waren durften.
Ich finde, Jakob sagt das immer super eigentlich, auch auf der Bühne oder auch unter uns sagen wir das so. So, wir haben halt einen Job und zwar ist das, die Leute heiß zu machen für den Main Act so. Und da geht es nicht darum, dass wir ja irgendwie Befindlichkeiten haben dürfen sozusagen, ne? Weil wir haben halt einfach die Ehre dabei zu sein und den Job, die Leute, die uns nicht kennen, die nicht für uns da sind, top vorzubereiten, dass sie dann heiß genug sind für den Main Act. Und ich glaube, so sollte man eine Support-Tour auch angehen und dann kriegt man auch ganz, ganz viel zurück. Aber das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass die Leute nicht wegen einem selber da sind. Und dann ist es umso schöner, wenn dann doch viele Leute dann auf einen zukommen und sagen, hey, ich kannte euch gar nicht, aber ihr wart auf jeden Fall super cool, ich komme gerne wieder. Und das ist dann irgendwie was unsere, ja, ich sag mal, was unsere Herzen auch so ein bisschen füllt danach, ne? Genau.
Ich denke aber, dass es trotzdem auch sehr kräftezehrend ist, so eine Support-Tour zu spielen, gerade als, verzeiht mir, wenn ich euch als junge, aufstrebende Band bezeichne.
Schon okay.
Ja, gerne als jung bezeichne, danke.
Ja. Gab es Situationen, wo ihr völlig übermüdet auf der Bühne standet und gesagt habt, müssen wir jetzt trotzdem durchziehen?
Ich glaube, wir hatten, das waren ja immer zwei Shows pro Wochenende, immer Freitag, Samstag. Und ich muss sagen, das erste Wochenende war so müdigkeits- und schlaftechnisch schon ziemlich heavy. Da waren wir Freitagabend in Wien und haben dann am nächsten Tag in Leipzig gespielt. Und ich glaube, die Nacht, da hatten wir echt nur so, weiß nicht, 4 Stunden Schlaf, wenn überhaupt. Ich sag mal, wir haben keinen Busfahrer, wir sind immer selber gefahren. das war, würde ich sagen, so schlaftechnisch schon das, was so am heftigsten war. Aber trotzdem, also bevor es auf die Bühne geht, ich habe das ganz krass. Ich bin schon immer aufgeregt und so voller Vorfreude. Und dann merke ich dann auch ab eine Stunde vor der Show, merke ich überhaupt nichts mehr davon. Dann bin ich einfach nur noch hyped und das kommt dann immer erst so, wenn die Show wieder gespielt ist und dann merkt man so, ach ja, stimmt, ich bin ja eigentlich total müde, aber ich kann zumindest für mich sagen, bei der Show ist da bei mir keine Spur von. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Matti.
Ja, also ich glaube, für uns das alle so ein Privileg, sowas erleben zu dürfen. Und wir haben ja wirklich auch lange ganz andere Sachen mit der Band gespielt, ne? Also wirklich kleine Sachen und uns irgendwie da hochgekämpft. Und ich glaube, da sind wir dann alle so voller Energie kurz vor der Show, obwohl man müde ist, weil wir einfach das so wertschätzen, dass wir das erleben dürfen. Und ich glaube, es gibt da so ein paar Techniken auch, ne? Wir sind teilweise alle echt heftig müde, vor allem, wenn man dann mal runterfährt. Und vor der Show, wir haben so eine kleine Hype-Playlist, sag ich mal, die wir im Backstage dann anmachen, wo jeder so ein paar Songs reintut. Und dann pushen wir uns gegenseitig hoch und schreien uns auch ein bisschen an gegenseitig. Und dann ist die Energie auf jeden Fall da, obwohl der Körper vielleicht müde ist. Und unsere Support-Show, die ist ja dann auch nur 30 Minuten, sag ich mal. Da haben wir dann 30 Minuten, wo wir richtig ballern können. Wenn man jetzt mal die Emil Bulls anguckt, die spielen dann 2 Stunden. Ne? Also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und von daher haben wir das auf der Tour auf jeden Fall gut hingekriegt, glaube ich.
Da liegt natürlich auch die Frage nahe, wie achtet ihr auf euch selbst? Also gerade wenn solche Shows eben euch sehr viel abverlangen. Auch wenn es bloß 30 Minuten sind.
Gute Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir so sehr auf uns selbst achten. Aber ich glaube, wir sind alle auf diesen Fokus oder auf diese 30 Minuten so fokussiert, dass alles andere auch erstmal so ein bisschen egal ist. Ob das so gesund ist, ist eine ganz andere Frage wahrscheinlich. Da müssten wir jetzt tiefer reingehen. Aber ich glaube, ja, wir sind, ja, vielleicht kann ich auch was noch sagen.
Es ist halt auch tatsächlich bei vielen Dingen auch mal was mit dem Finanziellen zu tun. Also natürlich würde es uns an so einem Tourwochenende dann total gut tun, zu sagen, boah, wir gönnen uns jetzt mal hoteltechnisch was oder sowas. Aber man muss natürlich am Ende immer gucken, so wie ist irgendwie das Budget und was können wir uns da überhaupt leisten. Ne? Also ich finde die Frage tatsächlich gerade auch total spannend, weil sie mich auch so ein bisschen ins Nachdenken bringt. Ich weiß, dass ich für mich persönlich so ein paar Routinen habe, einfach für meine Stimme, dass ich immer weiß, sehe zu, dass ich die Busfahrten eigentlich immer nutze und da wirklich leise bin, irgendwie Musik höre, für mich bin und sowas. Das geht irgendwie ganz gut, das ist so ein Moment, aber ich sag mal, es ist schon so, sobald wir in der Location ankommen, dann muss man irgendwie funktionieren, weil man dann irgendwie diesen Job zu erledigen hat. Und um diese halbe Stunde Show möglich zu machen, muss halt auch, sag ich mal, die 4-5 Stunden davor halt irgendwie jeder seinen Part erledigen. Alles muss aufgebaut werden, der Merch muss geregelt werden und was weiß ich was alles. Ne? Und nach der Show im Endeffekt genau das Gleiche. Ne? Gehört halt auch zu dem Job dazu, dass wir rechtzeitig von der Bühne sind und sowas. Und ja, also ich finde die Frage tatsächlich ganz krass. Ich werde, glaube ich, nur ein bisschen länger drüber nachdenken.
Okay, dann lass uns mal weiter zur nächsten Frage gehen, weil die sich da auch so ein Stück weit mit anschließt. Ich habe mir jetzt bloß aufgeschrieben, After-Tour-Blues. Ich weiß nicht, ist das sozusagen von den Shows her, die ihr gespielt habt, habt ihr vergleichsmäßig in der Größe schon mal was gespielt gehabt?
Also wir haben das ein oder andere Festival gespielt, wo die Bühne ähnlich groß war, aber ich glaube, vor so vielen Leuten sind wir als Winter noch nie aufgetreten. Mhm. Kann man schon so sagen.
Vor allem nicht in Clubs, ne? Also auf Clubshows war das bisher das Größte. Ja, aber ich glaube, wir haben relativ schnell dann gemerkt, wie gut das dann doch funktioniert auch. Also, dass wir unsere Produktion so vorbereitet haben, dass die in einer kleinen 250er-Venue funktioniert, aber die funktioniert eben auch im Huxleys in Berlin. So, und das war, glaube ich, total das coole. Das ist einfach einfach eine gute, wie soll ich sagen, Erkenntnis, dass das für uns funktioniert und wir da auch irgendwie mit Selbstbewusstsein so eine Show spielen können.
Ich unterhalte mich ja mit relativ vielen Musikern und Musikerinnen und viele erzählen mir, dass die gerade, wenn die so große Shows gespielt haben, dass dann die Tage danach wahnsinnig farbenprächtig sind, manchmal in den dunkelsten Tönen. Wie ist es bei euch?
Also du hast gerade ja auch so das Wort Post-Tour-Blues gesagt, so da finde ich mich auf jeden Fall drin wieder. Ich glaube, ich hatte es jetzt nach der Tour mit den Bulls nicht ganz so krass, weil irgendwie direkt danach Weihnachten war. Das heißt, es war irgendwie trotzdem dann viel los. Aber das ist trotzdem eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall schon mal gemacht habe. Sei es, nachdem wir jetzt, wir waren vor 2 Jahren mit Set Your Sails und Rising Insane, haben wir eine Riesentour gespielt. Wir haben unsere eigene erste Headliner-Tour vor 1,5 Jahren gespielt. Und da habe ich das sehr krass in Erinnerung, dass ich danach wirklich auch so mental in so ein kleines Loch gefallen bin, weil ich so gemerkt habe, man ist dann echt auf, man schwebt dann irgendwie auf so einem Stern, weil man irgendwie dann so für einen gewissen Zeitraum einfach wirklich so ein Rockstar-Leben hat. Und dann ist irgendwie auf einmal wieder Montag und man muss irgendwie seinen normalen Job erledigen, was bei uns allen aktuell noch der Fall ist. Und das ist dann manchmal schon eine recht harte Landung. Ja, irgendwie man am Abend davor, weiß ich nicht, steht man am Merchstand und es kommen irgendwie über den Abend verteilt 30 Leute zu einem und sagen, boah, ihr wart so toll und ich nehme noch ein T-Shirt mit und boah, wann sieht man euch wieder? Und man fühlt sich, man hat total das Gefühlshoch. Und am Tag danach ist allen Leuten, die man begegnet, das halt irgendwie egal, so, weil es halt irgendwie einfach normaler Arbeitskontext ist zum Beispiel.
Sozusagen, das Loch gibt es. Wie kommst du da wieder raus?
Also in der Regel komme ich da raus, weil ich auch immer wieder den Gedanken habe, okay, es geht ja weiter. Und es ist ja, also gut, irgendwann werden wir auch mal das letzte Konzert gespielt haben, aber das ist noch ganz, ganz weit entfernt. Und ich habe halt nach der Tour mit den Bulls direkt gedacht, so, okay, diese übelst geile Tour ist jetzt vorbei, aber nächstes Jahr gehen wir halt selber wieder auf Tour und das wird mindestens genauso gut und da freue ich mich jetzt schon drauf und das pusht mich dann natürlich auch, dass ich dann weiß, okay, wenn ich sowas Geiles nochmal erleben will, dann muss ich jetzt auch irgendwie mich dafür reinhängen und dann mache ich das auch natürlich sehr gerne.
Das ist sehr schön.
Ich glaube, man hangelt sich ja auch immer so von Highlight zu Highlight, ne? Wie Jakob das gerade gesagt hat und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es diesen Post-Tour-Blues gibt, weil man auch, also Jakob hat es gerade beschrieben, ne, er steht zum Beispiel ja voll im Fokus als Sänger, ne, und muss da ganz, ganz viel Gespräche, oder was muss, aber darf ganz viele Gespräche führen und es streichelt natürlich auch das Ego, ne, da ist ja einfach so. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man dann wieder runterfährt, weil sonst würde man ja komplett abheben. Also ist ja ganz gut, dass so ein Montag kommt und so ein paar Wochen danach, damit man denkt, okay, auf dem Teppich bleiben. Ich bin ein ganz normaler Typ, wie alle anderen auch. Nur weil irgendwie ab und zu auf so einer Tour man so ein bisschen mit großen Augen angeguckt wird, weil Leute einen toll finden, heißt das nicht, dass man jetzt irgendwie deswegen so ein tollerer Kerl ist. Komm mal wieder runter. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass das auch passiert.
Ja, das hast du sehr schön formuliert. Also das ist wirklich was ganz Wichtiges. Da denke ich tatsächlich in letzter Zeit immer mal drüber nach, wenn ich über Youngblood nachdenke. Weil er ja gerade sehr weit oben schwebt und ich mich eben frage, ob da überhaupt diese Momente noch da sind, wo er überhaupt wieder Boden unter den Füßen bekommt. Aber das ist ein anderes Thema.
Oh. Anderes Thema, ja, auf jeden Fall. Interessantes Thema, Tina.
Immer sehr.
Ja, genau. Okay, aber ich glaube, es ist ziemlich cool auch, gerade wenn man eben die nächste Platte schon im Gepäck hat, mit so Szenegrößen auf Tour gehen zu können. Und ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir Calypso einfach mal freilassen, oder?
Ja, wir sind sowas von ready. Also wir können es auch wirklich kaum erwarten. Ich meine, ich finde diese schlimmste Wartephase, die haben wir schon überwunden, weil bevor wir letztes Jahr die erste Single rausgebracht haben, hatten wir, also ich muss sagen, ich hatte für mich so ein bisschen so eine Phase, wo es mich so genervt hat, dass wir das noch nicht rausposaunen können, weil wir an den Songs gearbeitet haben. Viele Songs waren dann auch, weiß nicht, letztes Jahr zu dem Zeitpunkt auch schon fertig. Und das ist dann echt so eine ätzende Warterei, weil wir wissen, boah, wir haben diese Songs geschrieben, wir finden sie selber gut, wir sind voll zufrieden und wir wollen die jetzt irgendwie allen zeigen. Und die Wartezeit zu überstehen, die fand ich, glaube ich, jetzt echt heftig. Aber jetzt gerade sind wir eben in so einem Zyklus, in so einer Phase, wo wir so alle paar Wochen schon mal eine Single irgendwie rausbringen und anteasern. Und das fühlt sich schon sehr gut an. Und trotzdem bin ich absolut ready, dass wir jetzt auch endlich das Album ganz rausbringen.
Okay. Die zweite Platte gilt häufig als die schwierigste. Also die erste Euphorie ist irgendwie weg. Die besten Ideen wurden rausgehauen und nun steht ganz viel Erwartungshaltung im Raum. Wie war das bei euch?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir im Songwriting das zweite Album ganz anders angegangen sind als das erste. Denn bei unserem ersten Album ich sag mal, der erste Song vom letzten Album, der rausgekommen ist, war Kopf zu laut. Und als dieser erste Song rauskam, war uns noch nicht mal klar, dass das ein Album wird. Das heißt, da haben wir ein paar Singles rausgebracht und irgendwann den Gedanken gefasst, okay, wir wollen aus der ganzen Nummer irgendwie ein Album machen. Und haben dann eben weiter Songs geschrieben. Jetzt war uns von Anfang an klar, okay, die Songs, die wir jetzt in dieser neuen Ära, sag ich mal, schreiben, das wird definitiv ein Album. Das heißt, wir sind es ganz anders angegangen, haben viel mehr Fokus darauf gelegt, dass es wirklich in sich so stimmig wie möglich ist. Und ich würde sagen, das war so der größte Unterschied. Und dass wir an sehr, sehr vielen Songs auch gleichzeitig gearbeitet haben.
Mhm. Und also das, du hast jetzt diese Frage mir vorweg, die Antwort vorweggenommen. Ich wollte nämlich fragen, was der Unterschied ist. Also wenn man den Prozess betrachtet von Calypso und Kaputt für immer. Du hast jetzt gemeint, ihr habt auch parallel an Songs geschrieben. Euch war von Anfang an klar, dass das ein Album werden wird. Gibt es noch andere Punkte, wo ihr sagt, oh, da haben wir uns echt am stärksten verändert und das ist gut so?
Also ich finde, wir haben uns auch soundtechnisch, also wir sind uns definitiv treu geblieben. Dieses Album klingt nach wie vor 100% nach Winter. Und trotzdem würde ich sagen, haben wir so ein paar soundtechnische Entscheidungen gemacht, wo ich sagen würde, okay, da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Also beispielsweise haben wir auf dem Kaputt für immer Album, haben wir, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal sagen, in jedem zweiten, wenn nicht sogar in noch mehr Songs, haben wir irgendwie einen Breakdown, wo auch sehr viele Shouts von mir sind. Das haben wir zum Beispiel ein bisschen reduziert, weil wir gemerkt haben, boah, ich sehe meine stimmlichen Stärken, sehe ich eher woanders. Und das heißt nicht mal, dass die Songs jetzt weniger heavy sind, aber ich würde sagen, sie sind auf eine andere Art und Weise heavy. Und das ist zum Beispiel eine Entscheidung, die wir da getroffen haben oder ist auch eine Entscheidung, an der ich sehr viel beteiligt war. Und mit der bin ich beispielsweise sehr, sehr glücklich.
Und trotzdem finde ich irgendwie, also weil wir so das gesagt hatten oder so geplant hatten, dachte ich auch, okay, das Album wird nicht ganz so heavy. Und jetzt im Endeffekt muss ich irgendwie schon sagen, ich habe wie heute nochmal mir ein, zwei Songs gehört. Es ist dann deutlich härter geworden, als ich irgendwie gedacht hätte vorher. Also ich glaube, wer jetzt denkt, oh, das wird mir nicht hart genug oder nicht so hart wie vorher, der kann sich trotzdem auf was gefasst machen, weil es dann am Ende doch sehr, sehr, sehr heavy geworden ist, finde ich.
Und ihr habt es ja vor uns gesagt, ihr habt alle noch einen Job neben der Musik und gerade neben dem Job noch die Energie und Motivation aufzubringen. Also ich glaube, dass das nicht ohne ist und manchmal ist es vielleicht auch einfach nur die Zeit, die fehlt. Wie seid ihr damit umgegangen? Oder wie ist das bei euch? Also ich sage jetzt, das ist so bei euch, aber vielleicht ist es ja gar nicht so.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Zeit und generell dieses Zeitmanagement von Job, Privatleben und diese Band unter einen Hut kriegen, das ist ein immer wiederkehrendes Thema in diesem Bandkontext, weil es ist Zeitmanagement und auch Kraftmanagement, weil ich sag mal, auch wenn ich einen Arbeitstag hatte, der dann irgendwie bis 16 Uhr ging und dann komme ich ins Studio und wir nehmen weiter Songs auf, dann ist irgendwann auch einfach mein Kopf Matsche so. Und ich, also wenn wir mal auf einen Samstag eine Session gemacht haben fürs Album-Songwriting, war erstens viel mehr Zeit da, aber ich habe auch gemerkt, mein Kopf ist viel frischer. Ich habe nicht schon den ganzen Tag irgendwie Gehirnkapazität, sag ich mal, darauf verwendet, irgendwie meinen Job gut zu machen, sondern ich bin jetzt frisch und kann mich komplett darauf fokussieren. Also das ist definitiv ein Faktor. Und das ist immer wieder wichtig gewesen, dass wir uns da wirklich Zeit für nehmen. Ich sag mal, ich habe mir teilweise auch für Songwriting irgendwie Urlaub genommen, damit das irgendwie einfach besser läuft. Ne? Oder irgendwie, weiß ich nicht, Überstunden angesammelt, damit ich sie dann für so einen Songwriting-Tag irgendwie abbauen kann. Also das sind da schon Entscheidungen, die wir dann auch da abseits der Band treffen, damit es in der Band besser funktioniert.
Da bringt man ganz schön viel auf, finde ich. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also es ist ja so, ich glaube auch wieder so ein Punkt, den wir schon vorhin so mit hatten. Ne? Neben dem Job, wie kriegt man das organisiert? Also nicht nur das Songwriting, sondern auch das Touren, sich um Merch zu kümmern, Öffentlichkeitsarbeit und was alles noch so dazugehört. Also das unter einen Hut zu bekommen und dabei selbst nicht draufzugehen, sage ich jetzt mal.
Ja, man muss das schon wollen, ne? Also das ist, man sieht das immer von außen und ich finde es immer ganz schön, wenn wir irgendwelche Sachen machen, wie zum Beispiel, wir machen gerade so ein paar Promo-Geschichten, wo wir auch Freundinnen und Freunde am Start haben, die so ein bisschen als Statisten am Start sind. Und wenn die auch mal sehen, okay, das ist ja alles viel, viel mehr als Musik, dann, das glauben die meisten natürlich auch nicht so vorher, wenn man das nicht weiß. Ich glaube, was jetzt für unsere, für diese Kalypso-Phase sehr gut ist, ist, dass wir das schon mal durchhaben bei vom Kaputt für immer Album. Also dieses immer mehr machen, als man eigentlich vielleicht gerade so schafft, immer die Extrameile gehen, das ist natürlich irgendwie eine Entscheidung. Da leidet auch viel drunter, wie so Privatleben zum Beispiel, Familie, Freunde, Beziehung, sonst was. Aber wenn man das halt nicht bereit ist zu tun, dann kommt man, glaube ich, auch nicht so richtig voran. Zumindest ist das ein bisschen unsere Erfahrung. Das ist, glaube ich, nicht immer ganz gesund. Und deswegen ist es total wichtig, dass man sich, dass jeder sich auch persönlich ab und zu auch mal, auch wenn es nur ein paar Tage oder eine Woche ist, die Zeit nimmt, die Batterien wieder aufzuladen. Weil das ist so ein bisschen der Tenor bei uns, den wir auch alle miteinander immer haben. Wenn es uns persönlich nicht gut genug geht, dann kann auch die Band nicht funktionieren. Das heißt, klar, es ist viel Aufwand und wir stecken viel rein, aber wir müssen trotzdem zwischendurch auch immer wieder darauf achten, dass es uns mental gut geht. Sonst klappt das auch alles nicht. Und da so ein bisschen den Sweet Spot zu finden, das ist, glaube ich, für uns zumindest so das Geheimrezept, nachdem wir so ein bisschen versuchen, das zu machen, auch wenn es manchmal besser klappt und manchmal schlechter.
Was ich da auch noch mit einwerfen würde, ist halt, dass auch wenn das wirklich krass schwierig ist manchmal, also ich fand gerade diese Songwriting-Phase, fand ich, die war für mich persönlich echt irgendwie auch da intensiv und ich finde, dann braucht es auch so ein bisschen diese Highlights, wie zum Beispiel so eine Tour oder so ein Song-Release, damit man da einfach, oder das ist bei mir zumindest so, das gibt mir so einen richtigen Push, dann merke ich so, okay, ich merke dann innerhalb von einem Tag, okay, das hat sich alles gelohnt und es war alles gut und meine Energie ist irgendwie dann auch wieder da.
Mhm. Ich hatte vor uns diesen Satz im Kopf, es ist nicht die Frage, ob du es willst, sondern wie sehr du es willst.
Ist was dran, würde ich sagen.
Ihr macht sehr viel selbst, wenn ich das so mitbekomme. Also ich folge euch ja auch. Gibt es Dinge, die ihr gerne abgeben würdet? Oder vielleicht auch, warum macht ihr gerade alles selbst? Also warum wollt ihr es nicht abgeben?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, hast du was im Kopf, Jakob, was du schon mal sagen willst?
Ich überlege gerade. Also ich glaube, bei vielen Sachen habe ich total Schwierigkeiten, mir vorzustellen, das abzugeben. Also was weiß ich, irgendwie den zum Beispiel jetzt dieses Content erstellen oder so ein bisschen. Ich würde das sehr ungern abgeben, die Hand darüber zu haben, welchen Content wir am Ende hochladen auf Social Media. Weil ich irgendwie denke, ich weiß selber am besten, mit welchem Content ich mich wohlfühle. Ich weiß am besten, was ich von mir im Internet haben möchte und was nicht. Und bin da, glaube ich, immer, wenn andere Ideen reinkommen, so, hey, probiert doch mal das und macht doch mal so eine Art von Video, dass ich immer so ein bisschen so eine Abwehrhaltung habe, weil ich denke, boah, nee, das bin jetzt nicht 100% ich. Das heißt, das ist so ein Thema, was ich, glaube ich, super ungern abgeben würde. Aber, weiß nicht, wenn ich jetzt spontan was überlege, denke ich so, weiß ich nicht, so Merch verschicken oder sowas. Das sind halt irgendwie so Sachen, wir freuen uns über jede Bestellung, die reinkommt. Das ist total geil, weil das ist im Endeffekt, wovon irgendwie der Laden am Leben gehalten wird. Und gleichzeitig ist das natürlich dann auch echt viel Arbeit. Also wir haben jetzt Album-Vorbestellungen, die ist online und wenn die Platten und die entsprechenden Hoodies und Shirts für die Bundles da sind, so, da werden wir halt alle wahrscheinlich 2 Tage am Stück in unserem Raum sitzen und diese ganzen Pakete packen und verschicken. So.
Also ich glaube, wir sind ja, also man kann das schon sagen, dass wir eine DIY-Band sind. Einfach aus dem Grund, dass als wir angefangen haben, das zu machen, dass halt auch keiner da war, der gesagt hat, ey, das übernehmen wir ja gerne für euch, sondern wir waren halt auf uns allein gestellt, wie eigentlich alle Newcomer-Bands. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, auch bei unserer Kaputt für immer-Tour, wir hatten keine Booking-Agentur, also was machen wir? Wir versuchen irgendwie selber eine Tour auf die Beine zu stellen. So, wie machen wir das mit den und den Ideen so? Und irgendwie sind wir in dieses DIY-Ding deswegen so reingekommen, weil wir einfach Dinge machen wollten, die man eigentlich gar nicht machen kann, als Newcomer-Band. Und so haben wir, glaube ich, auch einfach dann Dinge gelernt. Ne? Auf der einen Seite hast du natürlich die Kontrolle über ganz viel deswegen. Auf der anderen Seite ist der Punkt, wie du gerade schon gesagt hast, extrem kräftezehrend. Ne? Wenn du dich wirklich um alles kümmerst, das kannst du auch nicht auf Dauer so machen. Und dann merkst du auch, dass du irgendwann fertig bist. Ne? Und deswegen war es auch total die gute Entwicklung, zu sagen, okay, bis zu diesem Punkt sind wir jetzt gekommen und dann kommen so andere Themen wie, ey, es kommt eine Booking-Agentur auf dich zu, cool, wir können den Bereich Booking abgeben. Das heißt, dann ist da schon wieder Kapazität freigesetzt. Ne? Wir haben jetzt zum ersten Mal für die Videos, die ersten drei Videos von den drei Singles, die wir veröffentlicht haben, also Calypso, Lass mich gehen und Leise vorbei, damit zum ersten Mal oder fast zum ersten Mal die Videos so ein bisschen auch zumindest zum Teil in die Hände von wem anders gelegt, von Julian Suhr, der hat die drei Videos mit uns gemacht. Genau, also ich habe weiterhin den Schnitt gemacht, so daran sieht man, okay, Kontrolle ist immer noch ein bisschen da, aber Julian hat zum Beispiel gefilmt und der hat auch das Color Grading und so weiter und den Look gemacht. Und trotzdem haben wir ein bisschen was davon abgeben können. Also so Step by Step passieren diese Sachen auch und irgendwann muss das auch, glaube ich, geschehen. Aber wir sind einfach daran gewöhnt, dass wir sehr viel machen können und müssen. Es hat halt Vor- und Nachteile. Also Robin zum Beispiel, der macht ja bei uns auch die Designs so. Das macht er auch immer noch. Alleine darüber sparen wir natürlich auch eine Menge Geld, weil wir niemanden dafür beauftragen müssen. Und trotzdem ist es sehr kräftezehrend. Also irgendwann ist das Ziel zum Beispiel auch, dass Robin nicht mehr alle Designs macht bei uns. Ne? Aber noch geht es nicht. Und das sind, glaube ich, so Themen, die man dann irgendwann outsourcen kann. Aber ja, das ist immer so eine Sache zwischen, was kann man sich finanziell leisten und was ist dann auch irgendwann gut abzugeben. Und hat man irgendwen, dem man vertraut, dass diese Person quasi das gleiche fühlt wie man selbst, dass die Person weiß, was wir selber wollen. Und ich glaube, das meint Jakob auch so ein bisschen mit, ich will die Kontrolle haben, wie ich im Internet dargestellt werde. Ne? Und ich glaube, wenn ich jetzt Musikvideo schneide, dann weiß Jakob, okay, Matze, dem kann ich vertrauen, so. Der kennt mich, der weiß, wie ich irgendwie sein soll. Und wenn nicht, kann ich ihm das sagen. Also das sind ja ganz viele tausende Punkte. Aber ich glaube, die Quintessenz ist, dass man irgendwann anfangen muss, Dinge auch in andere Hände zu geben, weil sonst kippt man auch irgendwann um. Und diese Kontrollabgaben müssen wir, glaube ich, auch immer mehr lernen, weil uns das auch dann gut tut, das merken wir auch selber.
Mhm. Das ist spannend. Also zum einen, ne, dieser Punkt, den du ansprichst, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dann möchte ich mit denen auf einer Seite sein, dann möchte ich mit denen auf einer Wellenlänge sein. Das ist ja ganz schwierig auch auszutarieren, ne? Ist das jetzt so oder ist das nicht so? Und der andere Punkt, der vielleicht ein bisschen flapsiger ist, aber der kam ja erst vor kurzem, weil ich immer wieder mitbekomme, dass Bands Videos teilen, wo die ihren Merch verpacken und labeln. und dann habe ich so gedacht, na Mensch, aber dieser ganze Merch, also wenn ich mich da selbst drum kümmere, der muss doch irgendwo lagern und es sind ja nicht nur 10 Shirts. Wie ist das bei euch?
Ich glaube, das ist bei uns tatsächlich recht unspektakulär. Also wir haben seit kurzem einen neuen Raum zur Verfügung, den wir als Studio nutzen. Den nutzen wir aber auch als Lager für unsere komplette Technik und eben auch für unseren Merch. Und ich meine, da wird jetzt bald eine ganze Menge ankommen. Dann müssen wir irgendwie gucken, wo das hinkommt. Aber wir sind jetzt Gott sei Dank platztechnisch echt ganz gut aufgestellt. Aber natürlich, wir können auch nicht in solchen Riesenmassen irgendwie das vorbestellen, weil wir es uns erstens nicht leisten können, so derartig in Vorkasse zu gehen und zweitens, weil irgendwann man dann auch Platzprobleme bekommen würden. Aber ich glaube, aktuell, gerade durch diesen Umzug in den neuen Raum, haben wir da keine Probleme mehr. Im alten Raum ist es da schon sehr, sehr kuschelig manchmal geworden. Also wenn ich überlege, in der Zeit, wo die Kaputt für immer Alben angekommen sind und dann auch der dazugehörige Merch, da war Proben dann irgendwie schon echt ein bisschen arg nervig, weil irgendwie überall so T-Shirt Kisten und Kartons rumstanden, das war schon echt doof, aber da bin ich sehr froh, wir haben einen neuen Raum, da ist das jetzt deutlich besser.
Da hatte von Raum 27, die hatten da glaube ich letztes Jahr oder vorletztes Mal mal ein Video geteilt, wo die sich dafür bedankt haben, dass die Hausbewohner ständig diese ganzen Pakete annehmen. Das ist halt auch
ja, da können wir jetzt an der Stelle Dankeschön an Robins Hausbewohner sagen, weil die in der Regel kommen die Sachen immer bei ihm an.
Ja, also ist ja auch einfach eine Realität von Bands, die tagsüber arbeiten müssen.
Voll.
Okay. Voll. Euer Debütalbum Kaputt für immer fand ich sehr direkt, sehr emotional, sehr nah dran irgendwie. So thematisch waren wir da, würde ich jetzt mal sagen, bei Schmerz, Überforderung, Herzbruch, vielleicht auch Orientierungslosigkeit. Und jetzt kommt Calypso. Bei mir geht da natürlich direkt auch diese Tür auf, bietet sich an, zur griechischen Mythologie. wenn wir da sozusagen die Kalypso sehen, die sich da in den Odysseus verliebt hat und ihn 7 Jahre auf ihrer Insel festhält und ihn dann aber leider doch freilassen muss. Für mich steht das irgendwo ganz klar so auf der Metaebene im Zusammenhang mit kaputt für immer und dann doch loslassen irgendwo. Und wie ist das für euch? Was bedeutet für euch Kalypso?
Also ich würde definitiv sagen, dass das Album Kalypso inhaltlich schon an Kaputt für immer irgendwie anschließt. Also ich sag mal, wir schlagen da jetzt keine komplett neue Richtung ein. Es ist nach wie vor emotional, es ist nach wie vor sehr direkt. Es ist, geht immer, oder es geht, glaube ich, in allen Songs weiterhin um große Gefühle. Und da haben wir auf jeden Fall weitergemacht. Und Kalypso ist, ich finde erstmal, dass einfach irgendwie arschcool klingt, dieses Wort. Und dann kommt irgendwie dazu, dass es eben irgendwie dieses, ich finde, es spiegelt für mich so ein Suchtgefühl wieder und aber auch sowas Unerfülltes. So im Endeffekt, wie du das gerade gesagt hast, das hat es eigentlich schon ganz gut getroffen. Und das ist ja ganz oft Inhalt in unseren Songs, eine Sehnsucht, die nicht erfüllt wird oder eine Sehnsucht, die mal erfüllt wurde, aber jetzt nicht mehr. Also das ist in dem Wort schon ganz gut vereint, würde ich sagen.
Das ist sehr lustig. Immer bei Kalypso, wenn ich das jetzt denke, dann habe ich sozusagen aus dem Song, der ja auch schon veröffentlicht ist, sozusagen, wie du da dieser Breakdown und dieses tiefe Kalypso habe ich da immer im Ohr. Also sozusagen für mich ist das nicht mehr nur Kalypso, sondern ich habe da immer dieses.
Ja, also ich kann das Wort auch nicht mehr anders hören. Also ich meine, so oft begegnet es mir jetzt auch nicht, aber es gibt zum Beispiel so eine Limo, die man im Kiosk kaufen kann. Immer wenn ich die sehe, dann habe ich auch diese Stimme direkt im Ohr.
Hervorragend. Könnt ihr mal eine Werbepartnerschaft anfragen?
Ja, das ist immer was.
Genau. Aber gerade, also ne, diese drei Songs, die es schon gibt, also für mich ist jetzt wieder der Philosoph, der aus mir spricht, hat es halt schon so diese Metaebene von loslassen, verarbeiten, vielleicht auch freilassen und ankommen wollen. Also sozusagen ist wie die nächste Ebene nach kaputt für immer, wo sozusagen ich im Hier und Jetzt mit meinem Schmerz ankomme und das nächste ist sozusagen, nachdem ich den Schmerz akzeptiert habe, versuche ich ihn loszulassen.
Ja, das geben die Songs sicherlich her. Also ich sag mal, gerade dieses Lass mich gehen ist ja so ein Song, der ja so voll, jetzt zieht ja voll darauf ab, boah, ich brauche jetzt diesen Schlussstrich, ich kann nicht mehr, lass mich gehen damit. Ich würde aber auch sagen, es sind Songs auf dem Album, die nicht so was Abschließendes haben. Ich glaube, es kommen noch ein paar, also ich meine, wir haben jetzt 3 Songs veröffentlicht, es sind schon so ein paar, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber wir haben tatsächlich auch einen sehr, sehr fröhlichen Song auf dem Album, der so sehr Aufbruchstimmung mitgibt, würde ich sagen. Der klingt auch so ein bisschen, er klingt immer noch total nach Winter, aber vielleicht so ein bisschen überraschend positiv, würde ich es jetzt mal sagen.
Oha. Wenn das mal kein Spoiler ist.
Also er ist immer noch... es ist jetzt kein Happy Mark Forster Radiosong, also das wird es bei uns, glaube ich, so schnell nicht geben. Aber so für Winterverhältnisse ist der schon ziemlich, ziemlich happy.
Ziemlich sehr
das
Frühling.
Das ist sehr lustig, dass du Mark Forster gesagt hast, weil ich habe genau an das gleich gedacht. Das ist wirklich kein Mark Forster Song. Ich weiß, das fröhlich auch nicht das richtige Wort, sondern eher, also in dem Song haben wir die Hoffnung mal nicht komplett gekillt. Der, würde ich sagen. Also der ist schon ein bisschen hoffnungsvoller und lässt jetzt schon so ein Fragezeichen am Ende auf, ob es jetzt wirklich gut geht am Ende, würde ich sagen. Aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, dass das auch noch total gut tut, dass wir auch einen Song haben, der jetzt nicht komplett 100% traurig ist, sondern wo man auch so ein bisschen mal sich direkt gut mitfühlen kann. Und weil bei unseren Konzerten ist es ja schon auch so, das sind ja immer große Mitsingkonzerte, wo die Leute auch laut sind, was wir total lieben. Und am Ende diese ganzen traurigen Songs wirken gar nicht mehr so traurig, weil wir alle zusammen dann auf dem Konzert sind und irgendwie alle haben sich lieb und man kann so die Gefühle teilen. Und jetzt haben wir nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen, dass es auch noch ein bisschen Hoffnung gibt. Also die nächste Tour startet ja auch Ende März mit dem Album, was eine Woche vorher kommt. Die nächste Tour wird, glaube ich, dann nochmal ein kleiner positiverer Step, als die Kaputt für immer Tour sowieso schon war.
Okay, also mehr Licht am Horizont.
Dafür auf jeden Fall.
Okay, aber wo kommen die Themen her und wie geht ihr daran?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt so Songs tatsächlich so klassisch, wie man sich das vorstellt. Man ist in einer bestimmten Phase und man schreibt einfach das irgendwie nieder, was einem durch den Kopf geht und irgendwie dieser Text ist da. Also ich kann da sagen, als wir damals Du fragst nicht mehr geschrieben haben, den Text habe ich nahezu in kürzester Zeit habe ich den runtergeschrieben, weil es irgendwie das war, was mich da bewegt hat, weil ich da irgendwie in einer Trennung gesteckt habe und total irgendwie am Boden war. Aber ich sag mal, das ist dann auch schon eher ein Ausnahmezustand und man ist jetzt nicht so, also das ist ja kein Alltag, dass man sich immer in so einer schlimmen Trennung befindet und man kann auch mal eine total gute Phase haben und trotzdem aber sich irgendwie an sowas zurückerinnern und darauf basierend irgendwie einen Song schreiben. Oder auch ganz viel passiert auch irgendwie im Gespräch mit unserem Produzenten, mit dem ich auch viel Texte zusammenschreibe, dass wir dann da sitzen und uns irgendwie überlegen, okay, wie klingt vielleicht diese Instrumentaldemo für uns? Was löst es in uns auf? Und dann teilen wir auch ein bisschen miteinander, was wir irgendwie gemeinsam in so eine Richtung schon mal irgendwie gefühlt haben. Und dann geht das ganz schnell. Wir hatten jetzt auch für das Album zum ersten Mal abgesehen von unseren Produzenten, auch externe Songwriter mit am Start, die mit uns die Texte geschrieben haben. Das hat dem Ganzen auf jeden Fall auch nochmal so eine neue Seite gegeben.
Mhm. Das ist spannend. Also ich empfinde eure Musik als unglaublich ehrlich. Also das letzte Mal, als wir uns zum Interview getroffen hatten, habt ihr ja auch erzählt, dass eure Musik euch selbst auch berührt und auf der Bühne hin und wieder ein Tränchen fließt, beziehungsweise fließen darf. Und aus dem Nähkästchen geplaudert, in München am ersten Abend hat es mich total gehascht, könnte man sagen. Also schwierigen Tag gehabt, vor dem Hotel an jemanden vorbeigelaufen, den ich lieber um den Hals gefallen wäre, anstatt auf den Boden zu schauen. Und dann stehe ich im Publikum bei euch und dann hat es mich so voll Breitseite erwischt und ich habe dann einfach nur gedacht, scheiß drauf, dann es ist dunkel, es sieht niemand, wenn du jetzt weinst. Und habe einfach alles rausgelassen. Und aber genau diese Ehrlichkeit und diese ohne Maske, würde ich jetzt sagen, das sehe ich in eurer Musik. Also sozusagen auch dieses, dass ihr nicht nur ehrlich seid und unverfälscht, könnte man sagen, sondern auch diese Botschaft einfach, hey, hier muss keiner alleine durch. Und
Das würde ich direkt so unterschreiben, dass uns das total wichtig ist, dass wir so ein Gefühl vermitteln von keiner muss sich irgendwie, weiß nicht, auf einer Show von uns und am besten auch nach einer Show von uns oder nach dem Durchhören unseres Albums irgendwie mit seinen Gefühlen irgendwie verstecken oder sich im Bestfall auch gar nicht erst damit irgendwie allein fühlen. So, natürlich, wir können jetzt jemandem, der furchtbar einsam ist, nicht auf ewig seine Einsamkeit wegnehmen, aber wir möchten zumindest irgendwie so ein Gefühl geben von, ey, du bist ganz bestimmt nicht die einzige Person, der es doof geht und wir sind auch schon mal an diesem Punkt gewesen und oder vielleicht sind wir sogar gerade an einem vergleichbaren Punkt oder einer von uns, ne? Das kann ja immer sein und ich habe das Gefühl, dass das bei so Shows von uns auch immer ganz gut rüberkommt und dass sich dann da auch Leute, weil sie nicht teilweise irgendwie in den Armen liegen und dann erzählen die uns nachher, boah, ja, hier, ich habe hier auf der Show irgendwie den und den kennengelernt und ich kannte ihn vorher noch gar nicht und dann sind wir mal ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, wir haben irgendwie so gefühlt das Gleiche durchgemacht. Also das sind tatsächlich Dinge, die wir irgendwie hören oder Leute schreiben uns dann mal so Nachrichten, wo sie einem sowas sagen und das ist für uns total schön, das bewegt uns total, dass halt Leuten auch wirklich unsere Songs und damit einhergehend irgendwie die Texte so nah gehen und manchmal eben auch weiterhelfen. Das ist total schön.
Mhm. Ja, generell kann man auch sagen, also wir sind ganz klar Team Gefühle zulassen, ist sehr gut. Das finden wir gut, auch vor allem bei uns Männern kommt das ja manchmal bei einigen Leuten auch oft zu kurz. Und wir sind da ganz klar Team Gefühle zeigen super und man muss sich da nicht verstecken oder man muss da Angst haben, dass man jetzt deswegen nicht stark wird. Ne, die Leute, die das können und drüber reden auch, das sind ja eher die starken Leute und da muss keine Angst haben. Also auch wenn du nächstes Mal bei unserem Konzert bist und eine Träne verdrücken musst, musst du dich da nicht im Dunkeln verstecken. Das ist total in Ordnung und jeder darf und soll das so tun wie
genau, und nächstes Mal, wenn du bei uns weinst, dann richten wir einen Spot auf dich.
Dann komme ich das nächste Mal im Dino-Kostüm.
Genau.
Genau. Aber lasst uns mal auf die Tracks schauen. Leise vorbei ist vor kurzem released worden. Um was geht's da? Und ja, wie habt ihr euch dem Thema genähert?
Also Leise vorbei ist ein Song, den haben wir auch mit einem anderen Songwriter zusammengeschrieben, mit Johannes von Kind kaputt. Daher könnte man den kennen. Und thematisch haben wir uns so ein bisschen angenähert. Also der Song geht, viele unserer Songs gehen ja in so eine Richtung, dass es häufig um Beziehungen geht oder Beziehungsende oder unerfüllter Beziehungswunsch, wie auch immer. Und man kann den Song Leise vorbei sicherlich auch auf eine Beziehung bezogen sehen, aber unser erster Gedanke war da tatsächlich, dass es auch eben so Freundschaften gibt, die man zu schätzen weiß und bei denen man aber gleichzeitig merkt, man kriegt sie irgendwie, aber sie ist irgendwie eingeschlafen, diese Freundschaft, man kann sie irgendwie nicht mehr so recht am Leben halten und man hat sich gar nichts getan, man ist sich gar nicht böse und trotzdem hat man so ein bisschen so schleichend den Bezug zueinander verloren, sodass irgendwie diese Freundschaft so ja, leise vorbeigeht, ohne dass es einen großen Knall gibt, ohne dass es Drama gibt. Und dann haben wir auch so ein bisschen festgestellt, so manchmal ist das sogar noch viel tragischer irgendwie, weil man irgendwie nur so langsam merkt, so weiß ich nicht, man ist man vielleicht auseinandergezogen und dann hört man nicht mehr so viel voneinander, dann ist man auf einmal nicht mehr richtig up to date, dann weiß ich nicht, hat man vielleicht das Gefühl, okay, jetzt weiß ich gar nicht, was bei dem los ist, jetzt traue ich mich auch gar nicht erst, mich bei dem zu melden, dann wird es einem langsam vielleicht auch noch ein bisschen egal und dann trifft man sich irgendwie auf einer Feier wieder und hat sich auf einmal irgendwie gar nichts mehr zu sagen, weil man irgendwie denkt, so, okay, war das irgendwie die letzten 3 Jahre mit uns passiert, so. Und das, obwohl keiner irgendwie dem anderen was Böses getan hat.
Absolut, also ich glaube, das ist tatsächlich auch in unserer Gesellschaft, also wie sie sich gerade entwickelt oder beziehungsweise ist es ja auch mit fortschreitendem Alter so, dass man einfach in diesem Hamsterrad plötzlich drin ist, ne? Und dann passiert sowas, leider. Ja, ja. Ich glaube, wir könnten jetzt noch über sehr viele Songs sprechen, aber ich würde euch lieber fragen, welcher Song auf Calypso bedeutet euch am meisten? Vielleicht, weil er schwer war zu schreiben oder weil euch das Thema besonders am Herzen liegt.
Boah, da muss ich kurz überlegen. Ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr ist es bei mir der Song Calypso selbst. Weil das im Songwriting-Prozess auch so ein kleiner Magic-Moment war. Ich sag mal, wir haben immer mal wieder auch im Songwriting Momente, wo wir merken, wir stecken total fest, wir kommen gar nicht weiter. Und das war bei dem Song Calypso auch echt ein Ding. Und da haben wir, also dieser Song hatte, bevor er den Refrain hatte, den er am Ende jetzt final bekommen hat, hatte er auch schon 3, 4, 5 andere, mit denen wir dann immer in der einen Session so halbwegs zufrieden waren. Und dann haben wir uns am nächsten Tag wieder angehört und haben mal gesagt, so nee, das geht ja nicht, das reicht nicht, das kommt irgendwie in eine Tonne. Und dann hatten wir irgendwie diesen Magic Moment, wo wir irgendwie diesen Chorus neu geschrieben haben und damit auch einhergehend dieses Wort Calypso dafür gefunden haben und gemerkt haben, das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Dann haben wir direkt diese Idee mit dieser Stimme gehabt, haben diese Stimme direkt in das Intro eingebaut und sowas. Und das war so ein richtiger Hype-Moment für uns. Und weil es im Endeffekt jetzt ist, das ist der Titeltrack des Albums, das spielt da sicherlich nochmal mit rein. Und ich glaube, deshalb würde ich den Song wählen.
Ich glaube, da geht es uns allen recht ähnlich, weil vor allem, ich weiß nicht, Jakob kann man sagen, falls er das nicht so sieht, aber als wir Calypso als Single rausgebracht haben, das war so ein Befreiungsmoment, fand ich auf jeden Fall. So geil ist, nach fast einem Jahr können wir jetzt endlich mal irgendwas erzählen, was jetzt passiert. Hier kommt ein neuer Song zum ersten Mal seit über einem Jahr von uns selber. Hier kommt jetzt dann eine Tour, es kommt ein Album so. Und dann hatten wir dieses übertrieben geile Hometown-Show in Köln im Club Volta ausverkauft. Die Stimmung war so irre. Also das war so geil einfach alles. Und ich glaube, Calypso steht dafür, dass jetzt die nächste Winterära eingeläutet wurde. Und ich glaube, deswegen ist das mit Calypso so ein bisschen so.
Mhm. Ja, bei mir kommt auch noch dazu, dass ich mich auch nie auf einen Musikvideodreh so intensiv vorbereitet habe, wie auf den Musikvideodreh zu Calypso, weil ich in dem Musikvideo getanzt habe. Und ich habe früher zu meiner Schulzeit habe ich Hip-Hop getanzt und würde mal behaupten, der Erfolg dabei hielt sich in Grenzen. Dann haben wir uns, ich würde sagen, Profis ins Boot geholt die in dem Video tanzen. Und einen Teil der Choreo habe ich aber eben mitgetanzt. Der wurde mir dann beigebracht. Und das hat auch durchaus Zeit gekostet. Ich musste da auch ein Stück weit über meinen Schatten springen, weil als die Idee aufkam, war ich so, boah, nee, never, Alter, das machen wir auf jeden Fall nicht. Und schlussendlich bin ich super froh, dass wir es gemacht haben. Ich finde das Video super geil. Ich fühle mich total wohl mit dem Tanz. Aber ich glaube, deshalb habe ich den Song auch nochmal irgendwie ein bisschen intensiver kennengelernt.
Das klingt so wie im nächsten Video dann alle gemeinsam und dann seid ihr auf dem Weg, die nächste Boyband, deutsche Boyband zu werden.
Ja, das wäre doch mal was. Ich habe jetzt das schon angefangen, dann können die anderen jetzt
ja
nachlegen.
Genau, ja. Okay, und gibt es eine Zeile auf Calypso, also auf dem Album, was da kommt, die euch selbst am meisten Gänsehaut oder Gänsehaut grundsätzlich beschert?
Ganz viele, glaube ich. Also es gibt ganz, ganz viele und um die alle zu hören, müsst ihr auf jeden Fall alle das Album hören und auch unsere Tour kommen. Und dann könnt ihr uns gerne direkt auf der Tour selbst sagen, was ihr denn am besten fandet oder was euch am meisten berührt hat. Weil es sind so viele tolle Zeilen, da können wir uns gar keiner aussuchen, also ich zumindest nicht.
Das fällt mir jetzt aktuell auch schwer.
Genau, das war die Antwort, die ich im Kopf hatte, als ich diese Frage aufgeschrieben habe und habe dann gesagt, ach, nimmst du trotzdem.
Also ich kann vielleicht noch sagen, also manchmal höre ich dann ja auch Versionen, die jetzt Jakob und unser Produzent Yamin im Studio gemacht haben und ich kenne die halt noch nicht und höre die zum ersten Mal und dann habe ich teilweise so übertrieben Gänsehaut. Weil das ist natürlich das Ding, dass wir diese Songs nicht zum ersten Mal komplett hören, sondern das ist ja ein Prozess und dann irgendwann verliert man da so vielleicht ein bisschen das Gefühl dafür, was jetzt, also den Wald voll lauter Bäumen nicht sehen, das kennt man ja wahrscheinlich, wenn man so tief drin in dem Projekt ist. Und zumindest ich habe dann manchmal das Privileg, einen Teil von einem Song zumindest zum ersten Mal neu zu hören, wenn ich jetzt nicht dabei war. Und ich hatte das bei Calypso zum Beispiel auch, wo Jakob dann mit so einer gebrochenen Stimme in diesem C-Teil sagt, weil es niemals genug ist. Und dann auf die Eins kommt dieser fette Part und da bin ich fast weggeflogen. Also das, wenn ich drüber rede, kriege ich Gänsehaut. Und bei ein, zwei anderen Songs hatten wir das auf jeden Fall auch, die jetzt rauskommen noch, die es vielleicht auch noch nicht gibt. Auch beim nächsten Song, der rauskommt, ich weiß ja gar nicht, wenn dieser Podcast erscheint, aber vielleicht können wir dazu auch ein, zwei Worte noch sagen, falls es dann nicht zu früh ist. Da habe ich auch so ein, zwei Stellen und deswegen, ich bin total happy mit den Singles, die wir jetzt für dieses Album rausbringen. Und ich glaube auch, es werden ja noch Songs dann erst auf dem Album sozusagen kommen, wenn wir das ganze Album rausbringen, die es vorher noch nicht zu hören gab. Da werden auch einige coole Sachen bei sein, auf die vielen Leuten schon noch gefallen werden.
Dieser Podcast wird am 1.3. veröffentlicht werden.
Ach, okay. Dann ist unsere vierte Single ja dann sogar schon draußen. Das ist ja toll. Das heißt, unsere vierte Single, die trägt den Titel Keine Medizin. Die wird dann schon veröffentlicht sein. Mit Musikvideo und allem drum und dran. Ja, Matti, möchtest du noch was dazu sagen? Jetzt haben wir gerade so ein bisschen so Rätsel. Und jetzt können wir eigentlich auspacken.
Was ich geil finde an Keine Medizin ist, dass der so ein bisschen wütend ist. So, wir haben ja auch oft so ganz viel Schmerz in den Songs und ich weiß ja nicht, wie es so den meisten HörerInnen hier geht, aber oft ist es ja so, dass, wenn es jetzt um eine Beziehung geht zum Beispiel, um eine romantische Beziehung, dass man erst dann verletzt ist von einem Breakup zum Beispiel, dass man dann ja ganz viel Schmerz hat und dann ist ja eigentlich eine gute Phase, wenn der Schmerz zu Wut wird. So, weil man dann nicht mehr so in diesem Selbstmitleidsding ist, sondern man sagt, okay, fuck it, Alter, was habe ich eigentlich hier mit mir machen lassen? Oder natürlich auch, welche Fehler habe ich selber gemacht? Aber da geht es erstmal um die erste Version. Und dass man dann sagt, fuck, ich werde wütend. Ich merke einfach, das war nicht so gut eigentlich alles für mich, wie ich das mal gedacht habe. So, du warst keine Medizin für mich, du hast mich nicht geheilt. Ne? Ich glaube, in dem C-Part, ich weiß gar nicht, wie ist genau die Stelle, Jakob, mit dem Heilen? Ich weiß, hab's gar nicht im Kopf.
Viel zu kaputt, heute weiß ich, du wirst nichts in mir heilen.
Genau. Und so eine Beziehung ist ja auch gar nicht dafür da, dass die Alte dadurch geheilt wird. Aber so ein bisschen hat man das vielleicht ja manchmal, dass man sich das auch erhofft. Und da ist dieser Wutaspekt irgendwie, glaube ich, sehr, sehr schön und ähnlich vielleicht wie bei Calypso, dass dann die Eins irgendwie fett ist nach dieser Aussage und man kann so rausschreien, so, du wirst nichts mehr heilen, so. Ich glaube, das gefällt mir auch sehr gut und wir haben da in dem ganzen Album so ein paar Key-Lyrics, glaube ich, Key-Stellen, die zum Rausschreien sind.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich hatte vor kurzem den Matze von Ängst im Interview. Der hat da gesagt, aha, herzlich willkommen bei metal.de, ihren Podcast für Herzschmerz und Beziehungen. Das ist wirklich spannend und ein ganz wichtiger Punkt, dass ja niemand in uns oder niemand anderes uns heilen kann. Das ist ja unser eigener Weg, gesund zu werden, ne? Ja, und diesen Shift muss aber der ein oder andere erstmal verstehen. Und ja, das ist nicht einfach, glaube ich.
Voll, ich glaube, man muss das ja irgendwie immer wieder neu verstehen, weil man dann irgendwie, wenn man dann wenn man dann einen Menschen kennenlernt, der einem dann anfängt, so viel zu bedeuten, das fühlt sich ja auch erstmal an, als würde der alles besser machen. Und das ist ja auch ultra schwierig, dann so bei sich selber zu bleiben und einerseits natürlich die Gefühle zuzulassen, weil das ja was ganz Schönes ist und gleichzeitig aber auch zu gucken, ey, ich darf jetzt nicht alles durch die rosarote Brille sehen und mich selbst komplett vergessen. Ne? Und das ist schon, glaube ich, jedes Mal aufs Neue ein Riesenkunststück, dass man das irgendwie hinkriegt.
Ja, da fehlen mir jetzt wieder die Worte. Ich habe tatsächlich gar nicht so viele Beziehungen in meinem Leben gehabt. Ich kann da wenig drüber sprechen. Aber wenn ihr sagt, das ist so, dann wird das so sein. Aber kommen wir zu einem anderen Punkt, der auch mit dem Thema Verantwortung einhergeht. Bei euch in eurem Publikum fällt mir auf, dass es immer sehr jung und sehr bunt ist. Also was bedeuten denn Live-Shows für euch? Also gerade wenn das Publikum eben so vielseitig ist, also im Sinne von Verantwortung, die man als Musiker vielleicht auch auf der Bühne trägt.
Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es uns total wichtig ist, dass unsere Konzerte ein Ort sind, wo man sich nicht allein fühlen soll, wo keiner denken soll, ich habe jetzt irgendwie diese und jene Gefühle und die darf ich jetzt und die muss ich jetzt für mich behalten. Bei uns haben wir gerade gesagt, soll jeder das Gefühl haben dürfen, ey, ich bin mit dem, was ich gerade fühle, okay. Und ich habe hier vielleicht Leute, denen es auch so geht, denen es vielleicht schon mal so ging. Das ist uns irgendwie total wichtig. Dann ist uns aber auch genauso wichtig, dass sich halt auch wirklich alle Leute auf unseren Konzerten irgendwie sicher fühlen. Also das ist bei uns tatsächlich noch nicht passiert, aber das ist sowas, was ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, wenn ich das mal von der Bühne aus sehe. Wenn ich irgendwie sehe, weiß ich nicht, dass bei uns in einem Moshpit oder sowas auf einmal jetzt irgendwie Typen anfangen würden, ihre Shirts auszuziehen, wäre mir das sehr wichtig, denen von der Bühne aus zu sagen, ey Leute, vielleicht ist es euch nicht so bewusst, aber das ist gerade nicht so angesagt. Ja, gleichzeitig würde ich jetzt auf der Bühne nicht irgendwie, weiß ich nicht, mein Shirt ausziehen, weil ich mir denke, boah, fühle ich mich irgendwie unwohl mit, solange nicht alle Leute auf dieser Erde das auf der Bühne ebenfalls machen könnten, ohne dass es irgendwie sexualisiert würde, um jetzt mal ein persönliches Beispiel da reinzubringen.
Ja, absolut. Also das mit den Shirts, das stört mich tatsächlich auch massiv. Also ich glaube, früher hat mich das nicht so sehr gestört.
Also ich möchte da jetzt auch gar keinem, der das jetzt irgendwie macht, da jetzt direkt eine böse Absicht unterstellen, aber ich glaube, es ist einfach ein Stück weit unsensibel und dann ist es auch okay, irgendwie darauf hinzuweisen. Und ich kann mir vorstellen, also wie gesagt, ich habe das bei uns noch nie beobachtet, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn es mal so wäre, dass wenn man das dann irgendwie sagt, dass das auch durchaus Gehör finden würde und dass man da Verständnis für zeigt.
Und ich glaube, das ist ja genau diese Community und die Leute, die auf unsere Konzerte gehen, sind natürlich schon viel sensibilisiert dafür. Und ich finde, Jakob hat das eigentlich sehr, sehr gut gerade beschrieben. Es ist ja gar nicht schlimm, wenn man das mal gemacht hat oder macht. So, wir haben alle mal Sachen gemacht, die wir, glaube ich, nicht, also heute nicht nochmal machen würden, wie früher vielleicht als normal gedacht haben. Aber ich glaube, es ist total cool, wenn es so eine Entwicklung gibt, wo die Leute sagen, okay, habe ich gar nicht gedacht, dass das so aufgenommen werden kann. Geil, danke, dass du mir das erklärst so. Danke, dass du mir dafür meinen Horizont erweiterst. Und jetzt kann ich mich ja anpassen. So. Dann ist keiner muss böse sein, weil einer was mal anders gemacht hat, was der aber gar nicht wusste, dass das irgendwie nicht cool ist. Aber genauso wäre halt super, wenn Leute versuchen, Kritik, wenn sie gut formuliert ist, auch nicht persönlich zu nehmen, sondern eher als cool, dass ich das jetzt weiß. Danke und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Vibe, den wir versuchen zu vermitteln. Und ich hoffe, dass der auch so gesehen wird, dass uns das sowas wichtig ist.
Und gleichzeitig ist mir auch super wichtig, dass das jetzt irgendwie nicht so klingt, als hätte ich da jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und wäre da immer auf alles super sensibel und wüsste da alles. Also es kann mir auch passieren, dass ich auf der Bühne vielleicht mal wieder Ansage mache und dann benutze ich irgendwie vielleicht unsensible Sprache oder sowas, keine Ahnung. Und dann würde ich mir natürlich auch wünschen, dass am Ende im Bestfall irgendwie nach der Show jemand zu mir kommt und sagt so, ey Jakob, ich fand eure Show cool, aber ich fand es irgendwie nicht so schön, dass du das und dieses und jenes Wort benutzt hast oder sowas. Das ist dann natürlich in dem Moment irgendwie eine bittere Pille, die ich dann schlucken muss, aber grundsätzlich würde ich mich da trotzdem total drüber freuen, weil nur so ich da auch natürlich was lernen kann. Also keine Ahnung, wir haben auch mal, was weiß ich, in einer Insta-Story irgendwie vielleicht mal uns unsensibel ausgedrückt oder sowas und dann hat uns da jemand schon mal geschrieben und gesagt, ey, so und so, ich mag euch ja gerne, aber seid doch da ein bisschen vorsichtiger. Und dann fühlt man sich so eine Sekunde irgendwie ans Bein gepinkelt, aber eigentlich muss man dann auch recht schnell eingestehen, so ja, okay, die Person hat ja recht.
Mhm. Und genau das meine ich so damit, ne? Also keiner von uns ist irgendwie unfehlbar, aber ist ja cool, wenn Leuten was auffällt und man zumindest sich zu Herzen nehmen kann und die Möglichkeit hat, das zu reflektieren, ne? Und dann, das ist ja das Beste, was eigentlich passieren kann aus so einer Situation.
Ja, absolut. Aber zurück zu dem, was eure Live-Shows sind. Ich hatte am Anfang sozusagen, bevor wir jetzt auf diesen ein Impuls sein, ein Licht sein für andere, hatte ich so im Kopf, dass es sozusagen ein kleiner Safe Space ist, ne? Also für Liebe, für Gesehensein, für gemeinsam hier sein. Genau.
Ja, hast du recht. Also das, ich glaube, so nehmen wir das auch wahr. Und ich glaube, das ist genauso, wie wir das auch erleben wollen, unsere Konzerte. Da muss sich keiner verstecken. Jeder darf und soll so sein, wie er ist oder sie.
Und alle sollen auch das Konzert so erleben, wie sie das irgendwie möchten. Also wenn halt Leute sagen, ey, ich habe irgendwie Lust, weit hinten zu stehen und das alles irgendwie mit einer gewissen Distanz irgendwie zu erleben, ist es total okay. Und wenn Leute halt sagen, ey, die wollen ein bisschen Randale, dann ist es auch okay, aber halt nur solange jetzt nicht die Konzerterfahrung der anderen Leute total darunter leidet.
Und im dunklen Wein ist auch okay.
Das ist auch okay, genau. Und im hellen Wein
doch. Und wenn alle ein bisschen aufeinander aufpassen, ist das, glaube ich, auch gar kein Thema, wo man groß drüber reden muss, ne? Sondern dann funktioniert auch alles relativ easy und jeder hat Spaß auf die Weise, die er oder sie cool findet.
Mhm. Okay, dann lass uns mal noch die Hard Facts hier für Calypso festhalten. Wann kommt Calypso heraus?
Calypso kommt am 20. März 26 raus.
Okay, also das ist, glaube ich, offizieller Frühlingsanfang. War das nicht so? Oder was der 21.
Sein,
irgendwie
ja.
Sowas. Also auf jeden Fall, Winter ist vorbei. Entschuldigung, schlechter Wortwitz. So, und kann man das jetzt schon irgendwo bekommen, habe ich mir noch hierher geschrieben.
Man kann das Album aktuell schon vorbestellen und zwar in unserem Bandshop winterband.de. Da gibt es das Album zum Vorbestellen. Als Vinyl, als CD, dann gibt es das noch im Bundle mit einem T-Shirt und einem Hoodie. Und da haben wir ein bisschen was zusammengestellt, genau.
Das klingt hervorragend. Und ihr habt das vor uns schon getroppt. Es wird auch eine Tour geben. Wann geht die los? Ihr müsst jetzt nicht die Städte aufzählen, wo ihr seid, aber vielleicht habt ihr ja so einen Überblick, wie viele Tour-Dates, also wie viele Stops das vielleicht sind.
Ja, ich gebe mal mein Bestes, dass ich da nichts Wichtiges vergesse. Also wie gesagt, am 20. kommt das Album und eine Woche später geht es dann auf Tour. Wir haben 7 Shows und wir sind in Hamburg, Hannover, Berlin. Wir sind in Oberhausen, München, Leipzig und Frankfurt. Das sind die 7 Shows.
Perfekt. Genau, und es geht sogar 6 Tage nach dem Release schon los, nämlich ab dem Donnerstag, 26. März. Da starten wir in Hamburg. Und ja, noch gibt es für alle Städte Tickets, aber wir haben, glaube ich, einen ganz, ganz guten Run gerade. Wir freuen uns über alle, die kommen.
Okay, also 7 Tour-Dates, das bedeutet, man muss schnell sein und wenn sozusagen man hat nicht so viel Zeit, um euch zu besuchen, weil es eben nur 7 Tour-Dates sind.
Nein, das ist so ein bisschen es ist über 2 Wochen aufgeteilt. Also wir haben ein Wochenende mit 3 Shows, Donnerstag bis Samstag. Ist auch witzig, dass Donnerstag schon Wochenende ist für uns in dem Fall, aber ist ja auch ganz schön. Dann ist das Wochenende drauf, ist Ostern. Das heißt, da ist keine Tourshow und das Wochenende danach sind dann nochmal 4 Shows von Donnerstag bis Sonntag.
Okay, was euch Jakob durch die Blume sagen möchte. Ihr könnt auf die ersten 4 Dates gehen, dann macht ihr Ostern und erholt euch und danach geht ihr auf die letzten 3 Dates und brennt genau. Die Hütte mit Winter ab.
Ich glaube, es sind erst 3 und dann 4, aber das ist klar geworden, glaube ich, was Jakob meinte.
Stimmt.
Okay, gut. Dann habe ich jetzt hier noch 2 letzte Fragen für euch. Zum einen, für was seid ihr im Hier und Jetzt dankbar?
Für so einiges. Also ich bin extrem dankbar dafür, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich in so einer geilen Stadt wie Köln leben darf, dass ich viele liebe Menschen um mich habe und dass ich dann auch noch mit 4 von den Menschen, die ich irgendwie mit am liebsten habe, dieses Bandprojekt seit 17 Jahren irgendwie machen kann und es inzwischen auch schon erfolgreicher ist, als ich das je zu träumen gewagt hätte.
Das kann ich, glaube ich, 1:1 unterschreiben. Dankbarkeit ist, glaube ich, echt super wichtig, um sich auch wieder selbst zu fokussieren, vor allem bei der aktuellen Nachrichtenlage, wie es anderen Menschen geht. Und man denkt ja manchmal, oh Gott, das ist ganz schlimm in meinem Leben. Und dann muss man vielleicht manchmal wieder ein bisschen rauskippen, um zu checken, ey, es ist wirklich super privilegiert, wie wir alle hier leben, auch wenn wir unsere kleinen Problemchen haben. Von daher sind wir auch für die kleinen Sachen sehr, sehr dankbar, würde ich sagen, alle.
Und wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen?
Ich weiß, dass wir uns beide wünschen, kann ich direkt sagen. Jakob, wir sagen, nee, das ist wahrscheinlich nicht synchron, aber ich bin Schlauch. Also ich bin ganz sicher, das sagen wir nämlich immer, wenn wir unseren größten Wunsch, zumindest bandintern, was die Band betrifft, sagen, dann sagen wir immer, gerne bitte Rock am Ring. Das ist der größte, das, wenn er sagt, wo wollt ihr am liebsten mal spielen? Rock am Ring ist einfach so ein Ding für uns, weil wir auch aus NRW kommen. Und das war unser erstes größtes Festival oder erstes großes Festival als Teenies, als junge Erwachsene. Und ich glaube, wenn du nach einem Wunsch fragst, dann wäre der das bandintern. Oder was hättest du, Jakob?
Dann ist das tatsächlich das, was ich auch im Kopf hatte. Ich hätte jetzt Angst, dass wir irgendwie doch an was anderes denken. Aber ja, das ist wirklich seit jeher, seit ich das erste Mal bei Rock am Ring vor der, damals hieß die noch Center Stage, stand und einfach wie weggeblasen war davon, wie groß das war. Und dann irgendwie danach noch mir die Streams angeguckt habe von dem Konzert, wo ich selber war. Und mir so dachte, einmal selber auf dieser Bühne stehen, das ist the dream. Und dann kann ich glücklich sterben. Ich glaube, das ist nach wie vor so.
Mhm.
Was nicht heißen soll, dass wir denken, dass es in greifbarer Nähe wäre.
Ja.
Aber es ist, ein Wunsch darf ja auch ein bisschen weiter weg sein. Und wir versuchen Tag für Tag einen Ticken näher dran zu kommen. Vielleicht klappt es irgendwann, ja.
Es ist halt auch was ganz Wichtiges, Visionen zu haben, ne? Also Träume zu haben, weil die ja uns auch helfen, loszulaufen oder auch Kurs zu halten. Also es ist schon wichtig. Ich drücke euch die
Daumen. Komplett.
Okay.
Ja, vielen Dank.
Lieber Matze, lieber Jakob, an dieser Stelle vielen Dank für eure offenen Einblicke in Calypso, in den Entstehungsprozess, in eure Gedanken und auch in die Gefühle dahinter. Ich bin gespannt auf die Platte. Wir wissen jetzt, kommt am 20.03. und es gibt auch eine Tour. Also, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, schaut, dass ihr euch die Platte organisiert, schaut, dass ihr vielleicht auch auf eine Show geht während der Tour. Und in diesem Sinne, danke, dass ihr beide da wart, und an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Das war Metal Minds, The Pit Unplugged, der Metal.de Podcast, und meine Gäste waren Jakob und Matze von Winter. In diesem Sinne, kommt gut durch die Nacht und bleibt Metal.
Macht's gut. Ciao.